Das Grab ist leer. Punkt. Leer. Jesus lebt. Ganz früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen mit den wohlriechenden Ölen, die sie zubereitet hatten, zum Grab. Der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, war zur Seite gerollt. Als sie die Grabhöhle betraten, fanden sie den Leichnam Jesu des Herrn nicht. Verwirrt überlegten sie, was sie jetzt tun sollten. Da traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Männer. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden, sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte Jesu. Sie liefen zurück in die Stadt, um den 11 Jüngern und den anderen Freunden Jesu zu berichten, was sie erlebt hatten. Ganz schön seltsam. Die Frauen hatten genau wie die Jünger große Erwartungen in Jesus gesteckt. Aber die Hinrichtung hat alles zunichte gemacht. Sie wollten Jesus noch die letzte Ehre erweisen, ihm die Totensalbung geben. Die Frauen waren Realisten. Sie hatten keine Erwartung mehr an Jesus. Sie wollten ihn noch salben und dann noch um ihn trauern. Aber das leere Grab verwirrt. Es fordert heraus. Was soll das? Geht da ab? Da ist nicht irgendjemand begraben, da ist jemand ganz Bestimmtes begraben gewesen. Bei 24 hieß es jetzt, was vorher geschah. Lass uns auch mal so eine Rückblende machen. So eine Rückblende, was ist denn 3 Jahre vorher passiert? Da tauchte ein Wanderprediger auf. Der wirkte Wunder, Heilungen, sogar Totenauferstehungen. Immer mehr strömten hinzu, wenn er durch die Straßen und Städte ging. Aber noch herausfordernder als das, was er tat, war das, was er von sich selbst behauptet hat. Ich bin derjenige, der euch den Weg zu Gott wieder frei machen wird, der euch die Schuld vergibt. Ich kann Sünde vergeben. Er ging noch weiter. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, zu Gott, als nur durch mich. Totaler Absolutismus. Und er geht noch weiter und er sagt, und ich werde ausgeliefert werden und man wird mich töten. Aber ich werde nicht im Grab bleiben. Ich werde auferstehen und ich werde die Macht des Todes durchbrechen. Das sind irre Ansprüche. Also wenn man sowas hört, sagt man entweder sofort, hier komm, bleib mir gestohlen. Oder was, wenn das doch wahr ist? Wenn das wahr ist, dann ist das die einzige Person, um die ich mich wirklich zu kümmern habe in meinem eigenen Leben. Und das haben viele gemerkt. Sie sind Jesus gefolgt, scharenweise. Es kam immer mehr dazu. Bei der Masse hat er Anklang gehabt. Aber bei der herrschenden religiösen Elite, da hat er immer mehr Konflikte hervorgerufen. Und letzte Woche, vor diesem Tag, den die Frauen da erleben am leeren Grab, da ist er nach Jerusalem gekommen. Große Aufruhr, alle begeistert. Das führte dazu, dass die Elite entschlossen hat, wir verhaften ihn, wir töten ihn. Donnerstag letzte Woche verhaftet, Freitag letzte Woche gegeißelt, foltert, hingerichtet, noch vor Sonnenuntergang begraben. Das war der Rückblick. Das war die Situation der Frauen. Was war nun mit seinem Anspruch? Er hat doch behauptet, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Ich durchbreche den Tod. Alles nur Gerede? Die Frauen sind verwirrt. Das Grab ist leer. Das stimmt. Einfach leer. Was soll das werden? Aber sie hören zu. Sie lassen sich erinnern an das, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie bringen die Stückchen ihrer Erinnerung zusammen. Und sie lassen sich darauf ein, auf das Wagnis zu vertrauen, ja, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und kurze Zeit später dürfen sie auch Jesus wirklich sehen und ihm begegnen. Sie haben ihr Ostern erlebt. Soweit ein Ausschnitt aus dem Osterbericht von dem Lukas. Aber wir leben ja in einer Zeit, wo Fakten gelten. Was ist denn, wenn das jetzt so ein paar Leute geschickt so ein bisschen manipuliert haben und einfach verdreht haben? Wer sagt uns, dass Jesus wirklich gelebt hat? Wer sagt uns, dass er gestorben, dass er auferstanden ist? Also, lass uns mal ein paar Fakten anschauen. Wie glaubwürdig ist denn der Bericht über Jesu Tod und seine Auferstehung? Wie glaubwürdig ist denn die Bibel zum Beispiel, das Neue Testament? Wenn man das so geschichtskritisch und geschichtswissenschaftlich mal betrachtet, wann ist eine historische Schrift wirklich eine historische Schrift, auch von ihrem Wahrheitsgehalt her, dann hat man zwei wesentliche Kriterien. Einmal, wann ist das Original verfasst worden, auf welches Datum können wir die älteste Abschrift datieren? Das zweite Kriterium dabei, wie viel gibt es denn davon, von diesen älteren Abschriften? Wenn man sich das da mal anguckt, auf der Folie, zum Beispiel Herodot, der hat so ein bisschen über die Perserkriege geschrieben. Das war um 488 bis 428 vor Christus. Die älteste uns vorhandene Abschrift ist so aus 900 nach Christus, ungefähr 1300 Jahre dazwischen. 8 Handschriften, handschriftliche Kopien davon gibt es. Das ist eine historisch wahre Schrift. Darauf stützt sich die Wissenschaft. Da gibt es noch mehrere andere und ich meine, den Cäsar, den kennen wir irgendwie vielleicht noch aus der Schule, manchmal, wenn man sich da durch die Bello Gallico gequält hat. Da gibt es 10 Handschriften aus ungefähr 900 nach Christus Zeitraum. Und der hat die geschrieben, das Original, so um 50 vor Christus. 10 Stück, das war Cäsar. Das ist Grundlage auch für geschichtliche Auswertung. Und Livius? Der ist noch besser dran. 20 Exemplare haben wir davon. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Was ist mit dem Neuen Testament? Schaut euch das mal an. Entstanden in den einzelnen Schriften zwischen 40 und 100 nach Christus. Die ältesten uns heute noch verfügbaren Handschriften von Kernaussagen datieren zurück nach 135 nach Christus. Das komplette Neue Testament in Handschriften ist uns von 350 nach Christus und später bekannt und vorrätig. Mit dem Neuen Testament ist nichts in der Geschichtsschreibung vergleichbar. Fakten. Was aber mit der Glaubwürdigkeit Jesu? Mal nicht aus der Bibel heraus. Außerbiblische Berichte gibt es genauso. Josephus, Talmud, Plinius der Jüngere, Tacitus, Sueton. Es gibt mehrere Schriften, die auch auf Jesus eingehen. Dann gibt es prophetische Aussagen im Alten Testament, über 300 Aussagen im Alten Testament von unterschiedlichen Propheten aus dem Zeitfenster von 1000 vor Christus bis 400 vor Christus. Über 300 haben sich in Jesu Leben bewahrheitet. Allein 29 größere Prophezeiungen an seinem Todestag, Karfreitag. Dann ist da auch noch die Glaubwürdigkeit seiner Auferstehung. Das Grab ist leer. Da wurde nicht drüber diskutiert. Das Grab war leer. Dann gab es Berichte von Augenzeugen, über 500, die Jesus wirklich auferstanden gesehen haben. Was bezeugt wird anderen Leuten zu einem Zeitpunkt, wo sie noch zu diesen 500 Zeugen hingehen konnten? Die unmittelbare Auswirkung auf die Jünger, diesen verschreckten, ängstlichen Haufen, der sich eingeschlossen hat und der plötzlich, als er Jesus begegnet, nach draußen hingeht und den Mut hat, denen, die Jesus hingerichtet haben, denen zu sagen, ihr seid schuldig an dem Tod dieses Unschuldigen. Und er ist der Christus, von Gott gesandt. Und innerhalb von 20, 30 Jahren im gesamten Römischen Reich immer mehr Menschen, die bezeugen, Jesus lebt. Auch in den massiven und grausamen Verfolgungen, die seit Nero bis hin so zu Kaiser Konstantin hin immer wieder über die Christen hereingebrochen sind. Es gibt massenhaft weitere Fakten, über die man hier reden könnte, die verdeutlichen, wie verlässlich, wie exakt, wie auch in sich stimmig die Bibel ist, obwohl sie von so vielen unterschiedlichen Leuten geschrieben wurde. Wer Interesse hat, da mal tiefer reinzutauchen, kann nach dem Gottesdienst gern zu mir rüberkommen. Ich spreche gern darüber und da können wir mal etwas tiefer einsteigen. Aber das leere Grab ist für mich eines der wichtigsten Fakten, den wir uns stellen sollten. Selbst die Juden haben das nicht verleugnet. Sie haben versucht, dann zu sagen, okay, die Jünger haben geklaut in der Nacht, obwohl das Grab war versiegelt und eine römische Patrouille hat da Dienst geschoben, Wache geschoben. Nicht ganz glaubwürdig, aber das leere Grab, das fordert heraus zu einer Entscheidung. Wie gehe ich damit um? Wie gehst du damit um? Das Grab war leer. Aber dass die Juden das so gedeutet haben, die Jünger so, macht deutlich, Fakten können nicht einen Glauben produzieren. Es ist einfach schlichtweg Schwachsinn zu sagen, ich kann Gott beweisen oder ich kann Gott widerlegen. Ich kann die Auferstehung beweisen, ich kann die Auferstehung widerlegen. Geht nicht. Wie kann, wenn Gott uns wirklich geschaffen hat, wir mit unserem Denken, mit unserem Weltbild, wie können wir da Gott beweisen und ihn davon dann auch abhängig machen von unserer Beweisführung, ob er nun existiert oder nicht. Das ist irgendwo hier oben nicht so ganz richtig durchdacht. Fakten können nicht beweisen, aber sie können helfen, uns einen Anstoß zu geben. Einen Anstoß, es zu wagen, dass man denkt, Jesus, könnte er auch verstanden sein? Lass diesen Anstoß zu. Die Frauen sind mit Fakten konfrontiert worden. Das Grab ist leer. Sie sind verwirrt. Aber sie hören hin. Sie lassen es auf sich einwirken. Sie lassen es zu, diesen Gedanken. Könnte das wahr sein? Das Grab ist leer. Selbst die Pharisäer, die Jesus hingerichtet haben, mehr oder weniger, sie haben diese Aussage stehen lassen. Aber was man selber damit den Fakten anfängt, das liegt bei dir selber. Lisa, du hast eine Entscheidung getroffen. Und wir waren Mittwoch am Anfang des Monats hier so zusammen. Und da hat Lisa uns erzählt, dass sie in ihrem Leben schon einiges mitgemacht hat und auch erlebt und erfahren hat. Du hast auch einiges ausprobiert. Du hast gesagt, ich habe gemerkt, ich habe Hunger nach Leben, ich habe Hunger nach Liebe, nach Geborgenheit, nach echtem Sinn, aber auch nach Stabilität. Und dass du vieles versucht hast. Ich meine, du bist nicht ganz so alt wie ich, aber du hast schon viel versucht. Aber dass man dann gespürt hat, so geht das nicht. Ich brauche einen Halt und diesen Halt nehme ich an in Jesus Christus. Und das ist der Grund, warum du heute hier sitzt. Da hat jemand eine Konsequenz aus dem leeren Grab gezogen. Die Bibel sagt uns, die Auferstehung und vorher der Tod sind eigentlich das, was in der Taufe sich widerspiegelt. Mit Jesus begraben, mit Jesus auferstanden. Das ist das, was wir gleich auch miteinander erleben, auch feiern bei dir. Das Ganze, was mit dem eigenen Leben zusammenhängt, wo man auch drüber stolpert, auch manchmal verzagt, kann ich abgeben an Jesus und mit ihm beerdigen lassen. Und Jesus hat gesagt, ich mache es neu. Und das ist die Auferstehung von Ostern, die Auferstehungskraft. Die Bibel sagt zu diesem Wandlungsprozess, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das ist der Auferstehungsglaube, der wirklich trägt. Deswegen kann man sich zurufen, der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, wenn man das erlebt und erfahren hat. Ansonsten ist es eine Formel, eine Floskel. Das Grab ist leer. Seit Ostermontag kann man beobachten, dass Leute eine Begegnung haben mit Jesus, so wie Lisa eine Begegnung hatte mit Jesus. Und ich möchte einfach mal so mal kurz fragen, wer von euch, die hier heute sitzen, hat von der Lisa gehört, dass sie was mit Jesus erlebt hat? Macht mal bitte die Hand hoch, traut euch mal ein bisschen. Also manche machen das so, kriegt das vielleicht höher hin, damit man sieht. Lisa, steh mal auf, guck's dir an. Okay. Jetzt kein Angucken. Waren alle hellauf begeistert oder waren manche skeptisch? Okay, reicht. Nicht detaillierter. Das ist das, was eigentlich seit Ostermontag immer wieder passiert. Leute berichten, ich habe das mit Jesus erlebt, er ist lebendig. Und? Skepsis erst einmal. Aber man erlebt auch das andere, da wo jemand sich dann in seiner Skepsis einfach mutig dran wagt, das mal als Gedanke zuzulassen und sagt, Jesus, wenn du lebst, dann möchte ich dich wirklich erfahren. Dass diese Leute noch die Erfahrung wirklich machen, Jesus lebt und kommt auf uns zu, verändert Leben. Wo stehst du? Das Grab ist leer. Wo stehst du? Wenn du noch skeptisch bist und nicht weißt, ob du dich auf Jesus einlassen sollst, ich möchte einfach Mut machen. Mut machen, diesen Schritt zu wagen. Und wenn du nicht weißt, wie geht das denn überhaupt konkret? Auch da wieder, komm nach dem Gottesdienst einfach auf mich zu oder auch hier auf den Gerhard. Lass uns miteinander drüber reden, das ist keine Geheimsache. Da redet man miteinander drüber und redet anschließend mit Gott drüber. Und das ist das. Wenn du spürst, Jesus meint dich konkret, das sind so special moments, ganz besondere Momente, wo man merkt, Gott redet mit mir. Ich brauche keinem sagen, so und so sieht das aus, wenn Gott zu dir redet. Es ist einfach so, dass du spürst, dass jetzt nicht der andere, sondern dass du gemeint bist. Dann reagier darauf. Das sind ganz besondere Momente. Und mach es fest bei ihm. Ich möchte Mut machen. Durchbrich deine Skepsis. Wage es. Das Grab ist leer. Nimm es als Anstoß. Als Anstoß, dich auf ihn einzulassen. Es zu wagen, diesen Schritt, dann wird nämlich dieses beerdigt und auferstehen werden, dein persönliches Osterfest, weil du Jesus in dein Leben reinlässt. Und ich kann dir nur sagen, aus eigener Erfahrung, das ist super. Und die Lisa kann es mit Sicherheit bestätigen, dann für diejenigen, die dann noch Zweifel haben, ich glaube, du kannst es momentan sehr, sehr gut rüberbringen. Aber wie geht's jetzt weiter? Ist diese Lisa jetzt eine Heilige? Brauchst nicht selber beantworten, ich mach's für dich. Nach der Bibel ja. Denn die Bibel sagt, heilig ist der und das, was für Gott zur besonderen Verfügung abgestellt wird. Und das, hat Lisa gesagt, möchte sie jetzt leben. Sie möchte zu Gottes besonderer Verfügung leben. Finde ich prima. Nach dem umgangssprachlichen Gebrauch ist Lisa eine Heilige. Da muss ich sagen, mal ja, mal nein. Und das gilt für alle Christen. Also nicht nur für Lisa. Ja, ganz klar. Das Ja gilt, weil Jesus uns die Zusage gemacht hat. Dort, wo ich mich öffne, damit der Heilige Geist in mir, in meinen Reaktionen, in meinem Denken, in meinem Wertegefüge, dass er da rein darf, das gestalten darf, dann ist das etwas, was verändert. Und dann ist es auch umgangssprachlich eine Heilige. Aber umgangssprachlich auch nein, weil nach wie vor es passieren wird, dass man auf die Nase fällt. Dass man reagiert, wie man eigentlich selber nicht reagieren möchte, und anderen wehtut. Sie verletzt, sie enttäuscht. Ich habe gestern noch einen Brief gelesen, wo ich gemerkt habe, dass ich andere Menschen enttäuscht und verletzt habe. Das tat mir echt leid. Aber es ist leider so. Und es wird nicht dadurch besser, dass ich das einfach leugne. Aber das Gute daran ist, dass das dann nicht der Schlusspunkt ist, sondern dass Jesus mit der Auferstehung eigentlich deutlich macht, ich kann jederzeit in Bezug auf alles einen Neuanfang machen. Es werden sicherlich auch mal Zeiten kommen, da spürt man, dass Gottes Geist halt nicht mehr diesen Raum in einem drin hat. Dass man spürt, da ist was eingeschlafen, alte Gewohnheiten kommen durch, man hat auch nicht mehr so die Freudigkeit. Das wird auch bei dir passieren. Aber auch da wirkt Gottes Geist in ganz fantastischer Form. Er weckt uns da. Er spricht uns immer wieder neu an und sagt, du, Rolf, ich merke, dass du dich selber da nicht mehr so drin wohlfühlst. Du möchtest, dass du mehr von mir erlebst. Und dann bitte ich Gott darum, dass er mir seine Augen schenkt für mein eigenes Leben. Und dass ich dann das, was da nicht stimmt, was ich dann mit seinen Augen bei mir im Leben erkenne, dass ich ihm das abgeben kann, ihn um Vergebung bitten kann. Und er neu anfängt, nicht aufrechnet, nicht sagt, jetzt mach's erstmal eine Probezeit. Nee, er fängt neu an. Und das ist das, was man dann immer im Kopf behalten sollte, wenn auch Zeiten kommen, wo man spürt, meine Güte, das ist doch eigentlich eine Verhaltensform, die hatte ich abgeben wollen vor der Taufe. Manchmal wird sie wiederkommen, aber die kannst du immer sofort wieder unter das Wasser drücken. Also unterlassen, nach Möglichkeit. Aber dass man dann sagt, ich kann immer wieder neu anfangen. Und wenn du mit Jesus gehst und spürst, ich habe da diesen Punkt, wo ich mir einfach mehr von Gott wünsche, dann mach das genauso, jetzt im Gottesdienst fest. Mit Gott kann man zu jeder Zeit, auch im Stillen, reden und sagen, Gott, ich möchte neu mit dir durchstarten. Komm wieder neu in mein Leben, räum auf. Oder mach es nach dem Gottesdienst fest, geh auf eine Person deines Vertrauens zu. Sprich mit dieser Person und bete. Bete zu Gott, das ist mit Gott reden. Und fang neu an. Das Grab ist leer. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und es ist gut, diesen auferstandenen Jesus im eigenen Leben wirken zu lassen. Er lebt. Nehmt es doch mal wirklich wörtlich.